In irgendeinem Zusammenhang habe ich mal einen kölschen Witz gehört von Tünnes und Scheel oder so. Ich kenne mich da nicht so aus. Da kommt der Satz immer vor, schon wieder ein Wunder. Kennt ihr das? Wenn irgendwas Besonderes geschieht und das Volk jubelt, schon wieder ein Wunder. Vielleicht geschieht heute Abend ja das Wunder, dass die deutsche Frauen-Equipe Europameisterin wird. Da wundert man sich schon gar nicht mehr, weil die ja so gut sind. Was ist denn nun ein Wunder? Ach ja, ein religiöses Urbedürfnis. Man möchte sich wundern. Man reibt sich verwundert die Augen und sagt, wie kann denn das sein? Und dann bleibt man an der Frage hängen, wer hat das gemacht? Und womit hängt das zusammen? Es gibt viele Dinge in unserem Leben, da hat man sich früher unheimlich drüber gewundert. Und heute wissen wir, wie das funktioniert. Und man wundert sich jeden Tag mehr über den technologischen Fortschritt. Was früher alles nochmal Wunder war. Und jetzt wissen wir, ach ja, so funktioniert das. Und damit wären wir auf einer Fährte, die geht so ein bisschen haarscharf an dem vorbei, was biblisch das Thema ist, Zeichen und Wunder. Wir landen sofort beim Wunder. Und was ist denn das Zeichen? Im Johannesevangelium werden die Wunder nicht Wunder genannt, sondern Zeichen, und das spricht Bände. Hermann Betzel, der große Christ und Gottesmann Anfang des Jahrhunderts, hat einmal gesagt, wer das Wunder sucht, bei dem verkommt der Glaube zur Wundersucht. Und dann glauben wir am Ziel vorbei. Es gibt natürlich viele Dinge auch im Leben eines Christen, die wir uns sehr wünschen, wo wir uns wundern und dankbar sind, dass wir heute Morgen gesund aufstehen konnten und jeden Morgen die Sonne aufgeht. Schon das ist ein Wunder, über das man sich wundern kann. Zeichen. Zeichen begegnen uns überall. Unverzichtbar, tagtäglich. Auch hier im Haus gibt es bestimmt an zwei Türen zwei verschiedene Zeichen. An einer Tür ist unverkennbar eine männliche Person und an der anderen Tür ist eine weibliche Person. Und jeder Europäer und auch die Nicht-Europäer weiß, was das heißt. Das ist das Räumchen für mich und das ist für mich. Und das ist noch ein Raum. Da merkt man unverkennbar, wie auch immer, es ist also symbolisch dargestellt, jemand im Rollstuhl. Ach, das ist was für Behinderte. Zeichen. Was uns selbstverständlich ist, womit wir Tag für Tag zu tun haben, sind diese Zeichen hier. Ich habe mal aus meiner Zeit, wo ich noch Kinder- und Jugendreferent war, wo man ja vieles lernt, dass man an Zeichen bildhaft was lernt. Und mit dem Gemeindeunterricht, das sind so die 12- bis 14-Jährigen, haben wir mal die 10 Gebote bearbeitet. Und dann habe ich mit den Teenies zusammen Verkehrszeichen meditiert. Und aus der Zeit habe ich mir noch einige Schilder gerettet von einer großen Freizeit mit Teenies. Ein Zeichen, kennen wir alle, ne? Heißt, Achtung, Gefahrenstelle, hier bitteschön, da gibt's was aufzupassen. Manche denken, ach, ist mir egal, aber es ist gut, wenn man das befolgt. Aufpassen, Achtung, Gefahr. Wir haben die 10 Gebote anhand dieser Zeichen durchmeditiert. Auf welches Gebot würde das denn zutreffen? Tja, gleich am Anfang. Es ist gefährlich, wenn man sich daran gewöhnt, Gott immer herbeizurufen und den Namen Gottes missbrauchen. Das ist nicht so diese Floskel, ach du lieber Gott und lieber Gott, das ist noch nicht der Missbrauch. Missbrauch ist, wenn man ihn anruft und, nee, ich habe es gar nicht ernst gemeint, das ist Missbrauch. Wer die Notrufsäule an der Autobahn benutzt, um zu fragen, wo ist der nächste McDonald's, das ist Missbrauch. Habe ich einmal als Teenie probiert. Ich wollte immer, ich war eigentlich noch Kind, wissen, was denn passiert, wenn man die Klappe aufmacht, die es früher gab. Ne? Dann mache ich die Klappe auf, dann meldet sich Polizeileitstelle sowieso. Oh, ich habe schnell die Klappe zugemacht und bin abgehauen, dass man mich ja nicht erwischt. Ich hatte das missbraucht, die Notrufsäule. Klar, Achtung, Gefahr, wenn man sich gar nichts dabei denkt und Gott beim Namen ruft und ich dann sage, nee, es war gar nichts. So, das kennen wir ja auch, ne? Ich denke mal so rum. Vorfahrt Aachen. Andere haben Vorfahrt. Kolbstraße oder wie? Nö, hier rechts vor links. Vorfahrt. Das Eigentum des anderen hat Vorfahrt. Ich kann mich nicht an dem vergreifen, was dem gehört. Du sollst nicht stehlen. Die Zeichen haben symbolisch ja mehrere Möglichkeiten, einsortiert zu werden. Wenn man aber nach den 10 Geboten fragt und hat dann 10 Zeichen, dann ordnet man sie zu. Ein Zeichen, ne? Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der bei diesem Schild stoppt und das Zeichen bewundert? Oh Mann, rot umrandet, ein gleichschenkliches Dreieck, ne? Wie auch immer. Was ist das bloß für eine schöne Leuchtfarbe und ein herrliches Weiß, ein wunderbares Zeichen, ne? Noch eines. Bisschen anders geformt. Muss ich überlegen, wo oder so. Nee, so rum. Zwei Pfeile. Einer schwarz, einer rot. Der rote gilt mir. Achtung. Gegenverkehr hat Vorfahrt. Kennen wir alle, ne? Ha, Fahrbahnverengung. Ich muss warten. Vorfahrt. Ja, ein wunderbares Zeichen, ne? Gleichschenklich und gleichgeartete Pfeile. Ich muss noch zugeben, die Teenies hatten ein bisschen Mühe, das so schön hinzukriegen. Haben wir ein bisschen gefuscht und aufgeklebt, die Pfeile. Denn da muss man schon was können, wenn man das mathematisch, geometrisch so hinkriegt, symmetrisch, ne? Ach, haben die das schön gemacht. Wer hat das denn gemacht? Und wann war das denn? Das ist doch ein wunderbares Zeichen. Wollen wir doch mal das Zeichen meditieren? Nee, man muss es befolgen. Ein unangenehmes Zeichen. Die Eltern haben Vorfahrt. Vater und Mutter haben zu sagen, bis ich 18 bin, ne? Was natürlich eigentlich heißt, Vater, Mutter ehren, sich um sie kümmern, wenn sie alt sind, wenn sie mir Kosten verursachen, wenn sie mir kostbar sind. Das Gebot Nummer 4 oder 5, je nachdem nach welcher Zählung, an der Teenies sich dann schnell wundreiben. Ne? Und dann gibt es ein Zeichen, das ist mein Lieblingszeichen, heute noch. Und ich vermute, ich bin da nicht der Einzige. Pilgerheim, Pause, Pastor Briebe, Pause machen. Also wenn ich dieses sehe, ach, endlich ein Parkplatz. Wenn wir mit dem Wohnwagen unterwegs sind im Gespann, wie noch wir immer seit 40 Jahren gewohnt sind, auch jetzt wieder in Norddeutschland gewesen. Hoffentlich kommt mal irgendwann das Zeichen, dass wir raus können und Pause machen. Ja, ein Tag in der Woche sollen wir Pause machen. Gottes Gebot, sinnvolle Lebensregel. Ach, was für ein schönes Zeichen. Besondere blaue Farbe und ein schöner sympathischer Buchstabe, ist doch ein Zeichen zum Bewundern, ne? Nein, zum Befolgen. Wenn man das sieht, hat man es gleich vergessen und sagt, ach ja gut, jetzt fahre ich raus. Ich folge dem Zeichen sofort und meditiere nicht. Wer hat das gemacht? Wie ist das nur zustande gekommen? Bewundern wir das Zeichen oder folgen wir ihm? Bin ich in einer fremden Stadt und frage nach dem Weg, das passiert immer seltener, mittlerweile wird einem der Weg ja auf dem Smartphone eingegeben oder auf dem Navi, und da sagt mir der kundige Zeitgenosse, also Salzstraße da hinten und dann die zweite rechts mit Fingerzeig. Ach, schönen Dank für den wunderbaren Zeigefinger, den Sie mir da gezeigt haben. Nee, ich folge sofort dem Zeichen. Und dann bin ich am Ziel. Predigttext für heute. Es mag Ihnen alles jetzt ein bisschen kindlich vorgekommen sein, aber Jesus sagt es schon, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr die Geheimnisse des Evangeliums eigentlich gar nicht verstehen. Das ist elementar, sodass es schon Kinder verstehen. Johannes 2. Johannes berichtet, einer der Jünger, die soeben berufen worden waren, und im Nachhinein, lange danach, wird beschrieben. Am dritten Tage, der dritte Tag, nachdem die ersten 7 Jünger zusammengerufen waren und berufen, am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war auch dort. Und der Wein war ausgegangen und seine Jünger waren auch dort. Da sagte die Mutter Jesu, sie haben keinen Wein. Und Jesus sagt dann zu ihr, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Frau, was habe ich mit dir zu tun? Klingt ein bisschen herbe, aber ja, Luthers damals übliches Wort für Frau. Meine Stunde ist noch nicht gekommen, sagt Jesus. Da sagte seine Mutter zu den Dienern, was er euch sagen wird, das tut. Es waren gemäß dem Reinigungsbrauch der Juden dort 6 steinerne Wasserkrüge aufgestellt, die je 2 oder 3 Bad fassten. Also 2 oder 3 Bad, ja, 10 Liter. Und dann wollen wir mal sehen, was das für ein Volumen ergibt. Jesus sagt zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben. Und er sagte dann, schöpf jetzt und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Und als der Speisemeister sah, dass Wasser das Wein geworden war, und er kostete es, und er wusste nicht, woher es war, die Diener jedoch, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und sagt zu ihm, jedermann setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie trunken worden sind, besäuselt, dann den schlechteren. Du hast den guten Wein bis zum Schluss aufgespart. Dies tat Jesus als Anfang der Zeichen zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Johannes Evangelium Kapitel 2. War ein bisschen seltsam, ne? Das erste Zeichen, das Jesus tut, ist nicht, dass er in Jerusalem vor Pilatus aufkreuzt und sagt, nur mal Schluss mit den Römern hier und jetzt bringe ich mal hier die Freiheit für mein Volk. Oder irgendetwas anderes Staunenswertes. Nein, in einer Dorfhochzeit in Galiläa verwandelt er Wasser in Wein. Und dann noch in einer Fülle, wenn man mal nachrechnet, es muss also 6 mal 60 Liter, naja, so 36 Eimer, 10 Liter macht 360 Liter. Also da würden wir vielleicht ein Drittel vom Taufbecken schon schaffen und man könnte drin taufen. Ne? Ein Text, mit dem mein Vater ein Problem hatte, der gehört zum Blauen Kreuz. Sie kennen die Blauen Kreuzler, das sind die wirklich ehrenwerten Leute, die sich verschrieben haben einem Leben ohne Alkohol. Und mein Vater sagte, ich bin zwar kein Alkoholiker, ich will aber solidarisch sein mit all denen, denen das ein Problem ist. Und das ist ja nun wirklich auch hier so im Großraum Köln nicht ganz ohne, ne? Aber nicht nur hier, sondern auch überall. Und er musste bei dem Text immer sagen, na ja, Jesus, dass er das nun gemacht hat und so viel Wein und so viel Alkohol auf einer Hochzeit, musste das denn sein, ne? Auch schon mal gehabt, dieses Thema? Und schon sind wir auf dem Nebengleis und haben auf einmal die Alkoholproblematik hier. Dass Alkohol ein Problem ist, auch bei uns im Lande, unbestritten, klar. Aber darum geht's hier gar nicht. Der Wein damals, auch in dieser Dorfhochzeit, das ist das, was wir heute als Kaffee kennen. Wenn wir gleich einen Empfang hätten und da stellt man fest, ach nee, wir haben gar keinen Kaffee, dann ist das ein bisschen peinlich. Das ist nicht schlimm, aber hätte man doch für sorgen müssen. Und wenn der Wein ausgeht bei einem festlichen Treffen, bei einer Hochzeit, die 7 Tage lang gefeiert wird, dann ist das etwas Peinliches. Denn der Wein, das war damals der Kaffee, den wir heute kennen. Leicht angegoren, damit er nicht schlecht wird, Also ein bisschen, die Schwaben würden sagen, unser besonderes Schorle, ne? Kein 12-, 13-, 14-prozentiger. Von wegen die Leute, die sagen, auch Jesus hatte einen guten Tropfen nicht verschmäht, also Prost zum Wohl. Ich weiß, das Thema hatten wir immer hier und da mal, sollen unsere Gemeindefeste denn mit Wein ausgestattet sein? Einmal haben wir dann beraten, nee, den Bierwagen holen zum Gemeindefest, das tun wir nun doch nicht, das wäre ein falsches Signal für die Stadt, mit der wir feiern wollen. Aber den Tischwein bei der Hochzeit in der Kirche, nö, da haben wir nichts gegen. Nebengleis, darum geht es nicht. Denkt dran, aha, kümmern wir uns darum, dass genügend Kaffee da ist? Und was tun wir, wenn er fehlt? Schnell nochmal in die Küche, in die Kaffeemaschine und nachbrühen, denn man braucht den Kaffee. Eine Dorfhochzeit und Jesus ist dabei und seine Jünger. Geht er nicht lieber auf den Friedhof, wo er trösten soll und ins Krankenhaus und in Altenheime? Ja, da ist er auch. Aber er feiert auch das Leben mit. Man muss immer hören, das erste von 7 Zeichen, die ich jetzt mal Mut habe, in den nächsten Monaten ein bisschen durchzubuchstabieren mit euch. Und an exponierter Stelle dieses. Keine Totenauferweckung und nicht, dass 5000 Leute satt werden, sondern dieses kleine Dorfdilemma da. Und dann schreibt Johannes, da offenbarte Jesus seine Herrlichkeit und da fingen wir an ihn zu glauben. Ja, herrlich, ne? 360 Liter Wein, so herrlich, so ein Wunder, schon wieder ein Wunder. Ach, und die Ausleger, was die grübeln über diesen Text. Naja, dieser Riesenvorrat an Wein, der war eigentlich gedacht, zeitlebens für das Brautpaar. Oder, ne, in Wirklichkeit ist nur die Oberschicht von den riesen steinernen Krügen, muss man sich mal vorstellen. Also 60 Liter, das müssen ja Kaventsmänner von steinernen Wasserbecken gewesen sein. Voll Wein. Na, nur die Oberschicht war Wein, drunter blieb Wasser geblieben. Man quetscht sich so vorbei an der Frage, wie kann Jesus denn sowas Komisches tun, das macht man doch nicht, so viel Wein für eine Hochzeit herstellen. Ach, diese Nebengleise, dann sind wir wieder beim Wunder. Zeichen. Eine Hochzeit, da wird gefeiert, aber hallo. Nicht nur der Polterabend, den es in Restgegenden in Deutschland noch gibt am Abend vorher, sondern 7 Tage lang. Da gibt's die anderen Geschichten im Neuen Testament. Da sind die 10 Brautmädchen, wovon 5 es vermasseln, ihren Auftritt. Und das Dorf lacht sich kaputt, die haben's verpennt. Und dann ist da der Bräutigam und der Freund des Bräutigams. Und Jesus erzählt viele Geschichten von Hochzeit. Die Heimholung der Braut, die geschieht dann um Mitternacht und so, ja gut. Das muss dann auch alles da gewesen sein. Und Jesus feiert da mit. Ach so, feiert Jesus mit? Ja. Auch bei unseren Festen? Ja, er ist auch da, wo gefeiert wird, auch wo man fröhlich ist. Von manchen Christen sagt man immer noch, zum Lachen gehen sie in den Keller, damit keiner sieht und hört, dass die auch lustig sein können. Ja, das sind alles keine Kölner, ich weiß, aber vielleicht Ostfriesen oder andere oder sture Norddeutsche, wie ich meine Endprägung mal bekommen habe in Hamburg. Jesus ist an den Wendepunkten des Lebens, von Anfang bis Ende. Vom Geburtsgeschehen, was uns jetzt zum ersten Mal so beeindruckt, ein Kind zu erleben, zwar weit weg von uns in Bremen und jetzt 5 Monate alt, ein Enkelsöhnlein. Ja, und dann das Erwachsenwerden. Bar Mitzwa, wenn die 12-, 13-Jährigen Erwachsene werden nach jüdischem Gesetz. Und wenn dann Hochzeit geschieht und dann irgendwann Beerdigung. Jesus ist dabei. Ja, was geschieht denn nun hier? Die Mutter mischt sich ein und das geht schief. Wenn eine Mutter einem 30-Jährigen sagen will, was er tun soll, das kommt mehrmals im Neuen Testament vor. Mutter, halt du dich da raus, ne? Das würden wir heute auch noch so sagen. Ach, die meint's ja so gut. Die ahnt wohl, der kann das. Der kann das. Und ich gebe euch mal einen Tipp. Und mein Sohn, der ist was. Und Jesus weiß genau, das muss er verhindern, dass die Leute anfangen, in der Wundersucht zu landen und dass sie das Zeichen nicht verstehen. Ja, was ist das denn? Ja, im Griechenland, da gab es die Legende, der Mythos vom Dionysos. Dionysos ist der griechische Weingott. Der schleicht nachts herum und füllt die leeren Krüge mit Wein. Was die Griechen und Römer sich so alles wünschten, wenn es ein Wunder wäre. Ne? Oder das kann man bei Goethe nachlesen im Faust, der Mephisto in Auerbachs Keller in Leipzig. Das ist ein schönes Kellerrestaurant. Oh, waren wir auch mal. Da geht der Mephisto rum und bohrt an den Tischkanten Löcher rein und lässt jede Art von und jede Sorte von Wein daraus hervorgehen. Denn der Mephisto, der kann Wunder. Das ist so unsere Vorstellung. 6 Wasserkrüge, steinerne Wasserkrüge, das müssen ja irgendwie Becken gewesen sein. Aha. Quasi leer oder nur noch ein bisschen drin, warum? Tja, was waren die Waschbecken, die Tauchbecken, die Badewanne, die Dusche? Ein kleiner Nebensatz, der immer übersehen wird bei diesem Text in Johannes 2, der Schlüssel ist zum Verstehen. 6 steinerne Wasserkrüge, 360 Liter Wasser füllen die gemäß dem Reinigungsbrauch der Juden. Und das heißt mehr als, wenn wir Gäste empfangen, also hier ist der Raum, da kann man sich mal die Hände waschen, da können sie sich frisch machen und wir wissen, was das heißt. Und wenn wir einen Gast haben, der länger bleibt, dann zeigen wir ihm die Dusche oder das Waschbecken sowieso und natürlich die Badewanne. Der Reinigungsbrauch der Juden, bitte, für uns unvorstellbar. Das Leben ein einziger großer Waschzwang. Wer heute Waschzwang hat, das ist eine schlimme Krankheit. Das muss behandelt werden. Das Leben damals ein einziger großer Waschzwang. Ich bin unrein, ich bin unrein. Ich muss mich reinigen und waschen, morgens, mittags und abends. Wir haben ja auch gelernt, vor dem Essen, nach dem Essen, Hände waschen, nicht vergessen. Aber das ist noch was ganz anderes. Das muss so rum und das muss so rum. Und unrein, unrein. Das Leben morgens, mittags, abends und bei Nacht und erst recht bei einer Hochzeit war ein einziger großer Reinigungszwang. Die Tauchbäder bei den Juden. Ich bin unrein und das meinte immer, ich bin vor Gott ein Sünder und das äußere Waschen und sich reinigen war immer das Symbol, hoffentlich finde ich Annahme bei Gott. Ich tue schon mein Möglichstes, aber ich hoffe, dass ich rein genug vor ihm bin. Ja, da blitzt doch auf, was wohl das Zeichen war, oder? Dann macht Jesus ja das Gesetzeswasser zu Freudenwein. Und das müssen die Jünger irgendwie verstanden haben, vielleicht auch erst im Nachhinein. Was hat er denn da gemacht? Huch, da ist jetzt Wein drin und da kann man gar nicht sich drin die Hände waschen. Einmal gehört sich das nicht und zweitens funktioniert's nicht, das bleibt rot. Die Reinigungsbräuche gehen nicht mehr. Der Waschzwang ist weg. Das Freudenfest ist da. Die Freudenzeit ist angebrochen. Die Heilszeit, Evangelium kommt. Wenn wir nachher singen werden, Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. Komme, wen dürstet und trinke, wer will, holet für euren verderblichen Schaden. Hier kann das Herz sich laben und baden. Dann nicht. Ja gut, die Symbolik unseres Taufbeckens spielt da natürlich auch rein. Aber wir wissen genau, das heißt nicht, jetzt muss ich hier baden. Jeder, der getauft wird, kommt erstmal geduscht von zu Hause, hoffe ich doch, ne? Der Waschzwang ist vorbei. Die Reinigungsrituale. Wir sind bei Gott angenommen. Wir dürfen feiern und freuen und uns fröhlich sein, denn er hat sich für uns reinigen lassen. Ganz am Anfang des Wirkens Jesu. Da blitzt was auf. Neue Verhältnisse. Ein neues Verhältnis zu Gott. Ein Zeichen. Nichts mehr diese vergebliche Liebesmüh. Ach, ob ich auch wirklich sündlos lebe. Und ich muss mich sowas von anstrengen. Für manchen Christen ist das Leben im Glauben auch eine einzige Anstrengung, weil sie das noch nicht gecheckt haben. Du, das hat Jesus getan. Das musst du nicht mehr tun. Du bist von Sünde befreit, gereinigt. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Und nicht deine Reinigungsrituale und deine Vorschriften und deine ganzen Meinungen, von denen du meinst, nur so finde ich Annahme bei Gott. Das Leben wird dann eine unheimliche Anstrengung in der Selbstbeobachtung und eine bedrückende Sache. Nein, die Reinigungszeremonien, die hatten ihre Berechtigung, über die Hygiene hinaus aber nicht mehr. Das Zeichen. Ach, was hat Jesus damals gemacht, weißt du noch, sagen die Jünger im Nachhinein. Hast du es damals schon verstanden? Aus Gesetzeswasser wurde Freudenwein. Das heißt, jetzt dürfen wir trinken und müssen uns nicht mehr selber reinigen. Und die Freude der Hochzeit war gerettet. Ach ja, bei Jesus ist das immer so, wenn er Zeichen setzt und wenn man für ihnen folgt und dem Zeichen folgt und nicht am Verkehrsschild stehen bleibt. Also wenn bei dem Parkplatzschild an der Autobahn einer davor stehen bliebe und das Zeichen bestaunt und meditiert und das blockiert dann die Einfahrt, wird die Polizei kommen und sagen, was ist denn mit Ihnen? Und wenn der Mensch immer noch das Zeichen meditiert und fragt, wie hat er das denn gemacht? Wer hat das hier angebracht? Und woher kommt diese schöne Aquamarinblaufarbe? Den würden sie irgendwo hinbringen, wo er behandelt wird, der Fahrer. Ne? Wie hat das gemacht? Kein Thema. Aber das ist immer unser Thema. Können wir das nicht auch? Nur komischerweise hat Jesus das nur einmal gemacht und nie mehr. Und von uns ist immer so die Meinung, er müsste das Wunder tun und mach's nochmal und mach's wieder und mach's immer. Das haben die Juden auch damals gewollt. Ach, wir sind alle satt geworden. Ach, mach's nochmal, denn wir wollen uns immer wundern. Und dann geraten wir nicht dahin, wo Gott uns haben will, weil die Lebenswahrheit von uns nicht entdeckt wurde. Die große Freude, die natürlich in der Dorfhochzeit jetzt auf einmal herrscht, wunderbar, wir können weiter feiern. Viele Gedanken machen sich eigentlich nur der Oberkellner da, der wohl droht, seinen Job zu riskieren. Aber die Glaubenden und wenigstens wir heute sollten den Zusammenhang verstehen bei den Zeichen und nicht bei den Zeichen stehen bleiben, sondern verstehen, was sie mir sagen. Im Alten Testament blitzte es schon auf. Ich weiß nicht, ob wir es in der Lesung zu Anfang noch gehört haben. Da wird eine Zeit kommen, da wird Wein von unübertrefflicher Qualität und in reicher Fülle vorhanden sein. So hat man schon Jahrhunderte vor Jesus gewusst, das wird kommen, irgendwann mal die Freudenzeit, wo wir befreit sind von den Selbstreinigungsritualen und vor den frommen Zwängen, die wir uns antun, die gar nicht sein müssten. Ach, welch eine Botschaft in den Zeichen. Viel deutlicher als das, was uns im Vordergrund beschäftigt. Das lernt man an der galiläischen Dorfhochzeit. Ein Zeichen für mein Leben. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Das Leben wird zum Fest. Die Feiern können gelingen. Und die Trauerstunden, die wir auch alle erleben, werden überwindbar. Denn nichts trennt uns mehr von Gott. Und wir können uns den Zwang sparen, den Waschzwang. Was muss ich tun? Du musst gar nichts tun. Zu Gott kommen, zu Jesus und sagen, hier bin ich. Nimm mich, wie ich bin und verändere mich so, wie du mich haben willst. Und dann geht ein zwangfreies Leben los. Gegen den zwanghaften Glauben gibt es immer viel zu sagen und nachzudenken, auch an dieser Geschichte. Aus Gesetzeswasser wird Freudenwein. Amen.